Wo ich mir die letzten Tage so ein bisschen vorbereitet habe, kam mir immer wieder die Frage, was willst du eigentlich sagen? Was willst du eigentlich mit der Predigt sagen? Was ist das Ziel? Willst du den Leuten was über Geschichte erzählen? Danke. Was soll ankommen? Und ich sage mal, die erste Hälfte des Gottesdienstes, was war das Thema? Erforsche mich, Gott, und lass mich formen, oder? Ich nehme mal den zweiten Teil oder den dritten Teil dazu. Was geschieht mit all denen, die diese zwei Schritte nicht an sich machen lassen? Einem Kind kann man ja sagen, tu es bitte, oder dann sagt man, mach es. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann gibt es einen kleinen Klaps vielleicht mal, hin und wieder. Einen nicht erlaubten Klaps. Aber Gott geht doch auch so ungefähr mit uns Menschen um, oder? Gott bietet uns etwas an, in Jesus, in seinem Sohn. Er bittet uns, nimmt dieses Erlösungswerk an für euch. Es ist zu eurem Besten. Aber für all die, die es nicht tun, die ihn nicht als ihren Retter, nicht als ihren Freund annehmen, für die wird er als Richter erscheinen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, entweder oder. Und wenn wir die Bibel lesen, das letzte Buch der Bibel, so wissen wir können es uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass, wie viele Milliarden Menschen haben wir im Moment? 8? Wir wissen, dass mindestens 2/3 davon umkommen werden. Mindestens. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch das mehr als das. Jesus sagt sogar, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet werden. Da wird die Menschheit sich ausrotten. Wir wissen, alle Städte der Menschen werden vernichtet werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ist das möglich? Und ob das möglich ist, das ist eigentlich das Thema heute, wo ich ein bisschen in die Geschichte reingehen möchte, wo auch unmögliche Dinge geschehen sind. Das können wir in Wikipedia nachlesen oder in Geschichtsbüchern. Tatsachen, die erst als unmöglich erschienen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke von heute. Wir sehen ja, was um uns herum geschieht. Ne? Es ist ja etwas, was wir uns vor 5 Jahren noch nicht mal vorstellen konnten. Vor 5 Jahren konnte sich das keiner vorstellen. Ich weiß noch, als ich zur Schule ging, wurde immer gesagt, damals gab es Kriege. Aber das soll nie wieder geschehen. Wir haben das gemacht und wir haben das gemacht. Da kam diese Zeit der Abrüstung und das sah alles so aus, der Mensch, der hat es im Griff. Das goldene Zeitalter bricht ein. Aber die Bibel sagt, und sie werden dem nicht entfliehen können. Es wird über sie plötzlich kommen, wie Geburtswehe, und sie werden ihm nicht entfliehen können. Und wo stehen wir heute drin? Ein Krieg ist heute schon Normalität, oder? Man hat sich schon so ein bisschen daran gewöhnt. Russland-Ukraine oder Russland-USA, kann man auch sagen. Dann Türkei hat sich Syrien einverleibt, kann man sagen. Direkt oder indirekt. Ein amerikanischer Präsident spricht über Annexion von Grönland oder spricht über Kanada schon als 51. Staat. Und Mexiko auch gleich mit, warum nicht? Es ist schon fast Normalität geworden, oder? Aber warum? Die Bibel sagt, es werden sehr große Kriege in der Endzeit sein, weil einfach so löschen sich 2/3 der Menschheit nicht aus, oder? Die Bibel spricht von Aufrüstung, aber nicht von Abrüstung. Sie werden gegen Israel kämpfen, sie werden gegen Gott kämpfen und sie werden ihren Tod finden. Das ist das, was die Offenbarung uns zeigt. Nicht Abrüstung. Abrüstung kommt im 1000-jährigen Reich. Aber vorher wird es sehr große Kriege geben. Und um Kriege zu führen, braucht man was? Das, was heute produziert wird. Die Mühlen, die drehen wieder, und zwar immer schneller. Die Rüstungsindustrie hat Hochkonjunktur. Die bauen Waffen. Wofür? Für das, was die Offenbarung sagt. Es wird geschehen. Der Text von heute wäre eigentlich in Jesaja Kapitel 23. Nur, ich habe den ersten Vers genommen und bin dort hängen geblieben. Aber vieles mit hinzugezogen, weil ich habe mir die, das ist ja eine Serie, das habe ich ja schon die letzten Predigten immer gesagt. Es fängt in Kapitel 13 an und hört in 23 auf. Es ist eine Serie von Gerichten. Und das Interessante ist, Jesaja fängt mit Babylon an und hört mit Tyros auf. Das ist wie so der Anfang und das Ende und das alles andere dazwischen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, warum? Warum diese zwei Reiche? Was ist da vielleicht Gemeinsames an den zwei? Verbindet die vielleicht irgendwas? Wofür stehen die? Von Babylon haben wir schon vieles gehört, oder? Auch in der Offenbarung wird viel darüber gesprochen. Babylon ist ja so ein Gegenstück, kann man sagen, von Jerusalem. Jerusalem wird uns in Offenbarung 21, 9 bis 11 als die Braut dargestellt, als das Heilige, die heilige Stadt, die erhabene Stadt, während Babylon genau das Gegenteil ist. In Kapitel 17, auch in der Offenbarung, wird Babylon als die Hure Babylon dargestellt, als die Abscheulichkeit der Erde, als etwas Dämonisches, etwas Satanisches, also genau das Gegenstück von Jerusalem. Wie gesagt, über Babylon hat man vieles gehört. Was hat es mit Tyros auf sich? Haben die vielleicht auch irgendwas damit? Man kann sagen, Babylon war ja damals die Weltmacht. Es expandierte immer, es wurde immer größer. Es war die Weltmacht auf dem Land. Was war Tyros? Tyros ist ja eine der phönizischen Städte im heutigen Libanon, liegt ganz im Süden, also grenzt fast gesagt an Israel. Es war eine Hafenstadt. Sie hatte Handel. Tyros war die weltbekannteste Stadt damals für Handel. Und die Bibel sagt es voraus, sie wird untergehen. Wer kennt heute noch Tyros? Kaum einer. In der damaligen Zeit, man kann fast sagen, es war die Schweiz der damaligen Zeit. Es war der größte Umschlagplatz von Waren. Das ganze Geld, die ganze Finanzielle, das war in Tyros. Dafür waren die bekannt. Und das sagt die Bibel auch darüber. Die Bibel spricht darüber. Und so haben wir praktisch zwei Zentren. Einmal für die Macht, das Babylon, und einmal für den Handel, für die Finanzen, das Tyros. In Hesekiel 27 zum Beispiel lesen wir, dass sie Handel trieben mit Kanaan, was im Süden lag, mit Zypern, Insel, mit Ägypten im Süden, Nordafrika, mit Persien, ist der Iran heute, und vielen, vielen, vielen mehr. Also sie hatten, kann man sagen, die ganze Mittelmeerküste bis nach Spanien sind die alles umsegelt, die gesamte Mittelmeer, und haben Handel getrieben. Sie waren die Kornkammer von Ägypten in Tyros. Korn, Leben, Nahrung. Sie haben Kolonien gehabt in Südspanien, was man sich gar nicht vorstellen kann in der damaligen Zeit. Von Tyros, ganz im Osten, Mittelmeer, bis nach Südspanien. Ich meine, es sind um die 4000 Kilometer an der Küste entlang. Also ist schon eine gewaltige Strecke. All das hatten die. Was vereint sie noch? Es gibt noch eine weitere Parallele. In der Bibel wird uns zweimal berichtet über den Fall Satans, oder? Einmal in Jesaja 14, Babylon, wo wir lesen die Kapitel 12, 14, in Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Wir lesen erstmal dieses Spottlied über Babylon, über Nebukadnezar. Und dann plötzlich merken wir, da ändert sich was. Da passt auf einmal etwas nicht, wenn es um einen Menschen geht. Dort heißt es, die Verse 12 bis 14 in Jesaja: Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder Morgenstern, zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt. Du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen. Höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron. Im äußersten Norden setze ich mich hin. dort auf den Versammlungsberg. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Also wir merken hier plötzlich, hier ändert sich was. Hier geht es nicht mehr um einen Menschen, sondern um die Macht hinter diesem König, nämlich den Satan. Hier wird sein Fall beschrieben. Und in Hesekiel 28 ist die zweite Stelle. Da geht es um den Fürsten von Tyros. Babylon, Tyros. Die Verse 3 bis 5. Dort sagt Hesekiel, die Verse 3 bis 5, da geht es noch um den Fürsten von Tyros, wo Hesekiel sagt, gewiss, du bist weiser als Daniel. Hesekiel war ein Zeitgenosse von Daniel. Daniel kennen wir ja aus der Bibel. Seine Weisheit, ne? Hesekiel sagt, du bist weiser als Daniel. Kein Geheimnis ist dir verborgen. Durch Weisheit und Verstand hast du dir Reichtum erworben. Hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch große Weisheit in deinem Handel hast du deinen Reichtum vermehrt. Doch dein Reichtum stieg dir zu Kopf und du wurdest stolz. Soweit ist es einsetzbar auf einen Menschen, ne? Dann aber weiter, ab Vers 13, gleiches Kapitel. Du lebtest im Garten Gottes in Eden. Dein Gewand war mit Edelsteinen jeder Art geschmückt. Karneol, Topas und Diamant, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. In Gold gefasst waren die Ohrringe und Perlen an dir. Am Tag deiner Erschaffung war alles für dich bereit. Du warst gesalbt als ein schimmernder Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, zwischen den feurigen Steinen gingst du umher. Du bliebst vollkommen vom Tag deiner Erschaffung an, bis man Unrecht an dir fand. Durch deinen ausgedehnten Handel wurdest du mit Unrecht erfüllt und bist in Sünde gefallen. Da verstieß ich dich von Gottes Berg und trieb dich ins Verderben, du schimmernder Cherub. Ich tilgte dich aus der Mitte der feurigen Steine. Deine Schönheit hatte dich überheblich gemacht. Aus Eitelkeit hast du deine Weisheit zerstört. Deshalb warf ich dich zu Boden, gab dich Königin hin, damit sie dich alle begaffen. Wir sehen diese Parallelen, ne? Einmal Babylon und die Macht dahinter. Tyros, Welthandel und die Macht dahinter. Es sind zwei Imperien, kann man sagen, oder zwei Sachen, die beide große Gefahr in sich bergen. Aber man kann nicht sagen, dass Macht oder Geld an sich schlecht ist. Ist es nicht. Wir kennen einen König David, der hatte sowohl als auch, oder? Der hatte Macht, der hatte Reichtum. Wir hatten einen Salomo, ja, er ist zu Fall gekommen, aber trotzdem, weder Macht noch Reichtum ist an sich was Verkehrtes. Die Frage ist immer, wie stehe ich dazu? Was bewirkt das in mir drin? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Diese Sachen konnten ihm nichts anhaben. Er besaß sie, aber Gott stand an erster Stelle. Und das ist immer das Gute. Wenn Gott bei uns an erster Stelle ist, dann ist Reichtum für uns nichts Schädliches in dem Sinne. Oder auch Macht. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber da ging es um Macht. Ich meine, es war aus dem Lateinischen übersetzt, also muss es irgendwo zur Zeit der Römer gewesen sein. Da sagte ein weiser Mann, Macht ist etwas, was man sich ergreifen muss. Die Bibel lehrt uns aber, Macht ist etwas, was einem gegeben wird. Ne? Wenn man heiratet und man hat Kinder, ist man plötzlich ein Vater. Hat man sich diese Macht genommen? Aber man hat plötzlich eine Verantwortung. Ne? Plötzlich ist man gefragt. Plötzlich muss man Entscheidungen treffen. In der Bibel sehen wir viele Männer, die Gott beruft und ihnen Macht verleiht. David wieder, allen voran. Viele Propheten. Einfache Hirten wie Amos werden zu Königen gesandt und machen dir eine Ansage. Macht im biblischen Prinzip ist etwas, was anvertraut wird. Macht im biblischen Prinzip bedeutet nicht zu herrschen, sondern zu versorgen und sich darum zu kümmern. Der Mann hat die Macht in der Familie, aber nicht, um mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, sondern um die Familie zu versorgen, Entscheidungen richtige zu treffen, voranzugehen, nicht um zu herrschen. Und so sehen wir, es liegt nicht so viel an Geld oder Macht, sondern es liegt daran, wie steht mein Herz zu Gott. Und Jesaja sagt dann plötzlich in Kapitel 23, wie gesagt, ich habe nur den ersten Vers soweit rausgenommen, dass es fängt an, Ausspruch über Tyrus, heulet, ihr Schiffe von Tarsis, denn sie ist verwüstet, ohne Haus, ohne Eingehenden. Vom Lande der Kittäer her ist es ihnen kund geworden. Viele fremde Begriffe drin. Ihr Schiffe von Tarsis. Tarsis, das lag im Mittelmeer, Süden von Spanien. Das war eine Kolonie, was die Phönizier hatten, was Tyrus hatte, ich meine, um Silber abzubauen. Und die sind die ganze Küste entlang bis nach Südspanien gereist, haben aufgeladen und sind wieder zurückgekommen. Und an diese Schiffsleute kommt plötzlich eine Nachricht. Eure Stadt ist gefallen. Man kann sich vorstellen, das dauert lange, bis man hin und zurück kommt. Nicht so wie heute, ohne Handys, ohne alles. Und sie bekommen immer wieder beunruhigende Nachrichten, weil an der Küste entlang, man begegnet hier ein Schiff, dort ein Schiff, und die hören immer wieder, mit Tyrus ist irgendetwas geschehen. Die sollen gefallen sein? Wie denn? Das kann doch nicht sein. Sie kommen immer näher. Und dann heißt es plötzlich vom Lande der Kittäer. Das ist Kreta, meine ich. Also die letzte Station vor Tyrus. Wo sie dann plötzlich Gewissheit bekommen. Ja, ihr habt kein Heim mehr. Man freut sich heimzukehren. Kurz vor der Haustür. Und dann bekommt man Gewissheit. Ihr habt kein Heim mehr. Die Stadt ist gefallen. Bittere Nachricht. Und mir haben sich zwei Fragen gestellt. Warum und wie? Warum und wie? Und das Ganze hat eine Geschichte. Jesaja spricht das ja an, Jahrhunderte oder ein Jahrhundert, bevor es überhaupt geschehen ist. Das ist ja eine Prophezeiung. Es ist etwas, was in der Zukunft geschehen wird, was noch nicht passiert ist. In Amos haben wir ja gelesen, Kapitel 3, Vers 7, dort steht, denn Jahwe, der Herr, tut nichts, ohne seinen Dienern, den Propheten, das Geheimnis zu enthüllen. Bevor Gott etwas tut, sagt er es, durch seine Propheten damals. Er spricht es an, weil das Prinzip Gottes ist immer, Gott will nicht den Tod des Sünders. Er bietet erst die Gnade an. Er schlägt dem Menschen die Gnade vor. Tu Buße, so sollst du leben. Haben wir jetzt am Freitag wieder, immer wieder gehört. Immer wieder diesen Satz. Tu Buße und du wirst leben. Gott will nicht den Tod des Sünders. Und er sagt etwas vorher. Und Amos ist, soviel ich weiß, der Erste, der das angesprochen hat. Dieses Gericht gegen Tyrus. Nämlich haben wir auch gelesen, vor einigen Bibelstunden, in Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Dort heißt es, so spricht Jahwe, wegen drei Verbrechen, die Tyrus beging, wegen vier nehme ich es nicht zurück. Denn ganze Dörfer haben sie entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft und nicht mehr an den Bruderbund gedacht. Darum lege ich Feuer an die Mauern von Tyrus, damit es seine Paläste frisst. Amos, meines Erachtens, war der Erste, der das Gericht angesprochen hat. Und er sagt wegen drei. Drei ist Maß eigentlich voll. Aber die schaffen es noch einen draufzusetzen. Der Becher fließt über und Gott sagt, ich nehme es nicht mehr zurück. Jetzt ist Ende. Ihr wolltet nicht anders und ihr werdet Gericht erfahren. Und er nennt zwei Sachen. Sie verschleppen ganze Dörfer aus Israel und verkaufen sie an Edom, Sklavenhandel. Es war ja eine Weltmacht des Handels. Auch damals schon gab es Sklaven und man hat Menschen verkauft. Und er erwähnt den Bruderbund. Was für ein Bruderbund war das? Um was geht es hier? Und wenn wir etwas weiter zurückschauen, so lesen wir von König David und Salomo. Es waren etwa 200, vielleicht 300 Jahre vorher. David hatte ein sehr gutes Verhältnis zum König von Tyrus. Das war der König Hiram. Sie waren Freunde, kann man sagen. Freunde. Der König von Tyrus und der König von Israel. Damals noch das vereinte Reich. In 2. Samuel Kapitel 5, Vers 11 lesen wir. Und Hiram, der König von Tyros, sandte Boten zu David und Zedernholz und Zimmerleute und Mauerleute. Und sie bauten David ein Haus. Wie man so es unter Freunden tut, ne? Als Könige hat man die Mittel. Er sendet zu David Holz, also Material. Sie waren ja der Umschlagplatz für alle guten Waren, sage ich mal, auch Holz. Die Zeder aus dem Libanon war sehr wertgeschätzt. Er sendet Zimmerleute. Man baut kein Haus ohne Zimmermann. Er sendet Maurer. Er versorgt David und baut ihm ein Haus. Dann weiter in 1. Könige 5, Vers 15 steht, dass David schon tot und es heißt, König Hiram von Tyros war immer ein Freund Davids gewesen. Als er hörte, dass man Salomo als Nachfolger seines Vaters zum König gesalbt hatte, schickte er eine Gesandtschaft zu ihm. Und auch weiter lesen wir in den Kapiteln, wie Hiram den König Salomo mit allem Nötigen versorgt. Der Tempel wurde aus Zedernholz gebaut, aus dem Libanon, von König Hiram. Als Salomo seine Schiffsflotte ausbaute, um all das Gold ranzuschaffen, gab König Hiram ihm tüchtige Seemänner. Er half ihm mit dem Bau der Boote und er versorgte auch mit Mannschaften. Aber Jahrzehnte später, die Nachfolger von diesem König Hiram, die haben davon vergessen. Die haben all das Gute, haben die vergessen. Und sie greifen Israel an, sie verschleppen sie und sie verkaufen sie an ihre Todfeinde. Und das richtet Gott. Das richtet Gott. Er spricht das an. Wegen dieser Sünde werde ich mein Gericht nicht von euch nehmen. Das waren vielleicht 150, vielleicht 200 Jahre vor dem tatsächlichen Ereignis. Viele Jahrzehnte, wo die Menschen Zeit hatten, darüber nachzudenken. Nach Amos, ein paar Jahre später, kommt Jesaja. Ergänzt das, gibt noch weitere Details dazu. Noch später kommt Hesekiel, das waren, ich meine, 150 Jahre nach Jesaja, kommt Hesekiel und er gibt noch mehr Details dazu. Wir sehen, wie Gott warnt und warnt und warnt. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er Buße tut. Und in Hesekiel finden wir auch wieder eine Antwort auf das Warum, aber auch auf das Wie. Hier ergänzt es sich noch weiter. Auf das Warum ist in Hesekiel 26, Vers 2, wo es heißt, du Mensch, weil Tyros über Jerusalem sagte, ha, zerbrochen ist das Tor der Völker, jetzt fällt mir sein Reichtum zu, denn verwüstet ist die Stadt. Die haben sich lustig gemacht über die Israel, über Juda. Was war der Grund? Es kommt immer auf das Gleiche zurück. Sie waren der Umschlagplatz. Sie waren die, die die ganzen Waren hatten. Aber die Ware, die nicht übers Meer herangeschifft wurden, die aus dem Süden kamen, die gingen durch Jerusalem. Zoll. Jerusalem hat dort schon mal abgesandt. Und somit blieb weniger für Tyros über. Ist ärgerlich, oder? Ist ärgerlich. Wenn es Jerusalem nicht geben würde, könnten wir noch mehr haben, könnten wir noch reicher sein. Und als Nebukadnezar die Juden eingenommen hat, Jerusalem eingenommen hat, haben die sich gefreut. Sie haben gelacht über die. Sie haben sie verspottet. Was passiert, wenn man Israel verspottet? Welche Macht weckt man dadurch? Das darf man nie vergessen. Gottes Augapfel. Wer Israel verspottet, der muss suizidgefährdet sein. Anders kann man es nicht nennen. Der muss lebensmüde sein. Und genau das passiert. Genau das passiert. Wenn wir ab Vers 3 lesen, in Vers 2 verspotten sie noch. Und in 3 heißt es, darum spricht Jahwe der Herr. Jetzt gehe ich gegen dich vor, Tyros. Wie das Meer gegen deine Klippen brandet, werde ich viele Völker gegen dich anstürmen lassen. Das haben sie davon. Und ich meine, es fing im gleichen Jahr an, wo Hesekiel das hier gesagt hat. Ich meine, im gleichen Jahr fing es an. Hier ist wichtig zu lesen, es heißt viele Völker und wie Wellen. Wie sind Wellen? Wellen gehen nach vorne und gehen wieder zurück. Dann kommt die nächste Welle und die geht auch wieder zurück. Und so beschreibt Hesekiel das, oder Gott durch Hesekiel. Wie Wellen viele Völker. In Vers 4 heißt es weiter, sie werden deine Mauern schleifen, Tyrus, und deine Türme niederreißen. Ich fege deine Erde von dir weg und mache dich zu einem kahlen Felsen im Meer. Also dieses Kapitel kann man offen lassen. Hier werden wir jetzt einige Verse lesen. Und Mauern schleifen ist ein längerer Prozess. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Türme niederreißen braucht auch Zeit. Erde oder Schutt ins Meer fegen, bis ein kahler Felsen übrig bleibt. Das ist die Prophezeiung, die Gott gibt. In Vers 5 weiter, zu einem Trockenplatz für Fischernetze. Ich habe das gesagt, spricht Jahwe der Herr. Völker werden Tyrus ausplündern. Das ist Gottes Ansage. Wie ist das möglich? So eine Stadt. So eine Stadt. Weiter lesen wir. Vers 6. Seine Tochterstädte auf dem Festland zerstören und deren Einwohner töten. Daran wird man erkennen, dass ich Jahwe bin. Daran wird man erkennen, dass ich Jahwe bin. Und Gott sucht sich nie einen schwachen Gegner aus. Es geht immer darum, Gott verherrlicht sich, auch im Gericht. Gott verherrlicht sich auch im Gericht. Und er sucht sich einen starken Gegner aus. So spricht Jahwe der Herr, Vers 7. Ich werde den Großkönig Nebukadnezar, den König von Babylon, über Tyrus kommen lassen. Er kommt von Norden her mit Pferden, Streitwagen, Reitern und einem riesigen Heer. Er wird deine Tochterstädte zerstören und einen Wall gegen dich aufschütten, Angriffsrampen gegen deine Mauern vorantreiben und ein Schutzdach aus Langschilden gegen dich aufstellen. Der Stoß seiner Ramböcke wird deine Mauern treffen. Mit Brecheisen reißt er deine Türme ein. Eine Staubwolke wird dich bedecken, wenn er anrückt, mit der Masse seiner Pferde. Der Lärm seiner Reiter, Räder und Wagen lässt deine Mauern erbeben. Wenn er durch deine Tore einfährt, wie man in eine aufgebrochene Stadt einzieht. Die Hufe seiner Pferde zerstampfen deine Straßen. Dein Volk erschlägt er mit dem Schwert. Die stolzen Steinsäulen, die du verehrst, sinken in Trümmer. Wenn ihr das aufmerksam mitgelesen habt, so ist mir zum Beispiel aufgefallen, hier heißt es immer er oder seine. Einzahl. Er, Nebukadnezar, mit seinem Heer. In Vers 12 heißt es dann aber plötzlich sie. Da verändert sich etwas. Bis hierhin immer er, Einzahl, mit seinem Heer. Dann sie. In Vers 12 heißt es, sie plündern deinen Besitz. Sie rauben deine Waren, was wir vorher nicht hatten. Sie schleifen deine Mauern und zerstören deine Paläste, wiederholt sich. Und deine Steine, dein Holz und deinen Schutt schütten sie ins Meer. Das ist neu hinzugekommen. Das war vorher nicht. Was berichtet der Prophet uns hier? Wenn wir uns die Geschichte hinzunehmen, Wikipedia oder was auch immer, was sagt die Geschichte? Die Geschichte sagt, Nebukadnezar hat 13 lange Jahre, hat er Tyrus belagert. 13 lange Jahre hat er es belagert. Es war nicht so leicht, diese Stadt einzunehmen. Aber was geschah in der Zwischenzeit? Die Tyrer waren ja auch nicht ganz dumm. Wir haben ja vorher gelesen, es war eine tüchtige Seemannschaft, Seefahrervolk, reich. Sie hatten Maurer, sie hatten Zimmermannsleute, sie waren wirklich gut. Sie haben das ausgenutzt. In der Zeit, wo hier die Stadt, die Altstadt belagert wurde, 800 Meter entfernt auf dem Meer war eine Insel. Die haben alles rübergekarrt. Alles, was wichtig war, das war alles in die andere Stadt auf dem Meer gebracht worden. Und als dann das soweit war, dass Nebukadnezar reinkam in die Stadt, was hat er vorgefunden? Nicht mehr ganz viel. 13 lange Jahre gekämpft, wofür? Für nichts, kann man sagen, ne? schon ärgerlich. Und die Ironie an dem Ganzen ist, Gott weiß das. Das ist nicht so, dass Gott das nicht wusste. Er lässt durch Hesekiel 16 Jahre später, man weiß das so exakt, weil die Bibel nennt das, am 1. April im 27. Jahr unserer Verbannung kam das Wort Jahwes zu mir, er sagte. Im 11. hat er die erste, wo es die Prophetie um den Niedergang ging. Und 16 Jahre später erinnert Gott sich plötzlich wieder an die. Da geht es eigentlich in Kapitel 29, meine ich, ist das. Da geht es eigentlich um das Gericht über Ägypten. Und dann auf einmal in Vers 18 erwähnt er etwas Interessantes. Er sagt, du Mensch, zu Hesekiel, König Nebukadnezar von Babylon hat sein Heer gegen Tyros eine schwere Arbeit tun lassen. Jeder Kopf ist dabei kahl geworden und jede Schulter blank gescheuert. Aber Lohn für ihre schwere Mühe haben er und sein Heer dort nicht erhalten. Sag Gott, jeder Kopf ist dabei kahl geworden nach 13 Jahren, die haben ihre Haare verloren, und jede Schulter ist blank gescheuert vor der schweren Arbeit. Und wofür? Sie haben keinen Lohn mehr. Die Geschichte sagt uns genau das Gleiche. 13 Jahre umsonst. Aber Gott ist nicht so. Er belohnt die, die für ihn arbeiten, auch wenn es Weltmenschen sind. Er sagt weiter, Vers 19, darum spricht Jahwe, der Herr, passt auf, ich gebe König Nebukadnezar von Babylon das Land Ägypten. Der ganze Reichtum Ägyptens wird ihm zufallen. Er wird das Land ausplündern, und sein Heer wird reiche Beute machen. Das wird ihr Lohn sein. Weil sie für mich gearbeitet haben, gebe ich ihnen das Land Ägypten als Lohn, spricht Jahwe der Herr. So sieht's aus. Ägypten, das Maß der Sünde war bei denen auch voll. Und Gott nutzt den einen Gottlosen, um den anderen Gottlosen zu strafen. Der erste Gottlose tut hier seine Arbeit 13 Jahre, und Gott zeigt den Tyrann schon mal so ein bisschen, ne? Auch wenn ihr so hoch von euch denkt, es gibt immer einen, der höher ist. Die haben schon mal so ein bisschen vorgekostet, wie es ist. Aber er soll auch nicht leer ausgehen, Nebukadnezar. Er gibt ihm auch, da kannst du Ägypten nehmen. Und wenn wir so überlegen, was ist Größe? Nebukadnezar war einer der Größten. Wenn wir an diese Statue aus Daniel denken, war er das goldene Haupt. Das goldene Haupt. Gott selbst nennt ihn als König der Könige, fast gesagt. Der stellt ihn, es ist wirklich eine Größe, menschlich gesehen. Aber was geschieht, wenn Gott in den Raum tritt? Was ist dann noch menschliche Größe? Es ist so wie in einem dunklen Raum, wenn man das Licht einschaltet. Die verschwindet einfach, die Dunkelheit. Die ist nicht mehr da. Nicht mehr vorhanden. Der Raum wird vom Licht erfüllt. Und genauso ist das hier auch menschliche Größe im Vergleich zu Gottes Größe. Und das können wir auch auf heute anwenden. Auch die heutigen Größen, es ist nichts anderes. Gott hat seine Hand im Spiel und er lenkt die ganzen Machthaber. Und wir wissen, was in der Offenbarung steht. Gott hat die Hand am Zug, nicht die Menschen, auch wenn sie es von sich denken. Nebukadnezar war für die ersten 11 Verse zuständig, wo es immer hieß, er und seine. Er hat das erfüllt. Das, was Gott vorhergesagt, er hat das erfüllt. In dem war er treu. Er hat es gemacht, so wie Gott es haben wollte. Wie gesagt, Tyros auch nicht ganz dumm. Nebukadnezar konnte die Stadt ja nicht ganz einzingeln. Es war ja eine Seefahrermacht. Sie hatten immer noch die Häfen offen. Vom Land konnte er sie abschirmen. Aber sie hatten den Hafen. Das heißt, sie wurden mit allem versorgt, was sie brauchten. Und deswegen konnten die auch so lange der Belagerung standhalten. Und ich habe so aus dem Internet ein bisschen rausgeschrieben. Es heißt, Tyros hatte bereits einen natürlichen Schutz, also auf der Insel, Neu-Tyros kann man auch sagen, weil es auf einer gut 2 Kilometer langen Felsinsel gelegen ist, 800 Meter vom Festland entfernt. Zudem umfasst eine 4,5 Kilometer lange stellenweise wohl mehr als 20 Meter hohe Steinmauer, die Behausungen der 50.000 Einwohner. Die zwei Häfen von Tyros sind nur durch enge Einfahrten zu erreichen. Die Fundamente der Mauer liegen größtenteils im Wasser, sodass Angreifer nur schwer einen Fuß auf die Insel setzen konnten. Und jetzt kommt die Frage, wie? Wie soll man so ein Bollwerk einnehmen? Erstens die Hürde mit dem Wasser. Wie soll man da hinkommen? Gut, Schiffe bauen. Aber die Fundamente liegen im Wasser. Und dann 20 Meter hoch. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, oder? Das ist eine Hürde. Und wir lesen aus der Geschichte, wer hat es gemacht? Das wisst ihr auch. 250 Jahre später kam Alexander. Und auch er hat 7 Monate gebraucht. Und was hat er getan? Er hat das getan, was noch nicht ausgeführt wurde. Aber Tyros in dieser Zeit, sie hatten ja den großen Zaren abgewendet, Nebukadnezar, der war noch mehr von sich eingebildet. Der dachte von sich, ich bin ein Gott. Ne? Und das sagt Gott auch in 28, Vers 2. Er sagt dort, du Mensch, sag zum Fürsten von Tyros, so spricht Jahwe der Herr. Und jetzt geht es über den König von Tyros. Du wurdest überheblich und sagtest, ein Gott bin ich. Einen Göttersitz habe ich mitten im Meer. Mitten im Meer, 800 Meter entfernt. Obwohl du nur ein Mensch bist und kein Gott. Bildest du dir ein, du wärst ein Gott. Also ja, wir Menschen können uns schon vieles einbilden. Ne? Wir können uns vieles einbilden, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Zumindest nicht immer. Es sei denn, ich bilde mir ein, oder ich bin mir sicher, ich bin ein Sünder. Dann sagt Gott ja. Amen. Aber zu allem anderen, was wir uns so einbilden. Ne? Wir haben eine Stadt im Meer, die menschlich gesehen uneinnehmbar ist. Wie auch das, was wir in der Offenbarung lesen. Wir können uns das nicht vorstellen. Es übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Wie sollen 2/3 der Weltbevölkerung in dieser kurzen Zeit ausgelöscht werden? Wie sollen die Städte alle vernichtet werden? Das ist ja etwas, das kann man sich nicht vorstellen. Konnte man sich das damals mit Tyros vorstellen? Wohl nicht. Weil, wie gesagt, dieser Fürst, der sah sich als Gott. Auch Sacharja sagt über Tyros in Kapitel 9, Vers 3, Tyros hat sich zwar eine Festung gebaut und Berge von Silber und Gold angehäuft, doch der Herr wird es erobern, seine Mauer ins Meer stürzen und die ganze Stadt einäschern. Sacharja sagt das nach Nebukadnezar. Sacharja sagt das nach Nebukadnezar. Deswegen, vieles ist hier nicht mehr drin, aber hier ist wieder der Punkt, er ist sehr reich geworden und seine Mauer ins Meer stürzen. Er bestätigt das wieder. Und dann kommt auch das, was aus Hesekiel 26, Vers 12, sie plündern deinen Besitz, sie kommen doch an den Reichtum dran, sie rauben deine Waren, sie schleifen deine Mauern und zerstören deine Paläste und deine Steine, dein Holz und deinen Schutt schütten sie ins Meer. Gott sagt das schon voraus, was geschehen wird. Und Alexander hat genau das getan. Der hat die Altstadt, was durch Nebukadnezar zerstört wurde, er hat das alles ins Meer geschoben, er hat den blank gefegt, kann man sagen, diesen Felsen, und hat damit einen Damm gebaut. Eine Brücke zur Stadt, 800 Meter lang. Es hat gereicht. Gott hat es vorhergesagt. Alexander hat es ausgeführt. Hätte er in der Bibel gelesen, hätte er es wahrscheinlich früher gewusst. Dann hätte er es vielleicht schon in einem Monat geschafft. Aber was Gott vorhersagt, das erfüllt sich. Und darauf können wir uns verlassen. Und deswegen sagt Jesus auch, solange wir noch leben, solange wir noch auf dem Weg zum Gericht sind, ist es immer gut, dass wir uns versöhnen mit dem, der uns zum Gericht ziehen will. Solange wir leben, sollten wir uns mit unserem Herrn versöhnen. Und dann ist das unser Retter und nicht unser Richter. Und wenn ich an all das so denke, möchte ich mit den Versen von Petrus aus dem zweiten Kapitel, aus dem zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, ab Vers 3 lesen. Dort steht, 2. Petrus 3, ab Vers 3. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigenen Begierden ausleben. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit der Schöpfung von Anfang an war. Gut, Schöpfung sagt man heute nicht, seit der Evolution, seit dem Urknall, sagt man heute vielleicht. Ist alles so wie immer. Es ändert sich doch nichts. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche es meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Unglaublich, oder? Unglaublich. Und auch wahr. Wir haben es an Tyros gesehen. Die Geschichtsbücher bestätigen es, die Geschichtsschreiber. Es ist geschehen. Etwas Unglaubliches. Und wenn es nach diesem noch Geschichtsschreiber geben würde oder geben wird, dann werden sie es wahrscheinlich genauso bestätigen. Dann werden sie es bestätigen, definitiv. Weil Gottes Wort erfüllt sich. Und die Frage ist an uns. Versöhnen wir uns mit ihm? Oder sagen wir, so wie diese Spötter, und lassen es drauf ankommen? Mit allen Konsequenzen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater, ich danke dir, dass du, der ewige Gott, unveränderbar bist. Du willst nicht den Tod des Sünders. Und das lernen wir in deinem Wort, wie du schon damals durch die Propheten geweissagt hast. Du hast es vorhergesagt. Du hast Jahrzehnte, Jahrhunderte ins Land streichen lassen, wo die Menschen wirklich erkennen konnten. Es geschieht etwas, zumindest die, die offene Augen hatten. Es geschieht etwas. Deine Vorhersagen, sie erfüllen sich. Auch wenn vieles unglaublich erscheinen mag, dein Wort erfüllt sich. Und heute sehen wir das Gleiche, Vater. Du hast dein Wort uns gegeben. Wir haben die Offenbarung, wir haben die Briefe, wir haben all diese Warnungen in deinem Wort. Und es gilt immer noch dasselbe. Diese Warnungen, die gelten uns heute. Und wenn wir offene Augen haben, so sehen wir, was um uns herum geschieht. Es sind unglaubliche Ereignisse, die wir uns nicht vorstellen konnten. Und wir sehen, in welcher Zeit wir leben. Vater, und du sagst in deinem Wort, wenn ihr dies alles geschehen seht, hebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Herr, ich möchte dich bitten, dass du all die, die uns am Herzen sind, die dich aber noch nicht angenommen haben, ob das Verwandte sind, Kollegen oder Nachbarn, schenk du Gnade, schenk uns die Weisheit, die richtigen Worte, dass wir dein Wort, dein Licht wirklich verbreiten können. Schenk du Gnade für diese Menschen, dass sie es erkennen können, dass diese Zeit der Gnade auch für sie wirklich wirksam ist. Ja, Herr, und für alle anderen wissen wir, was geschieht. Aber du verherrlichst dich auch durch Gericht. Du bist gerecht, Herr. Und auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, müssen wir es einfach so annehmen, so wie du es gesagt hast. Amen.